Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern,
die Kirche und der drohende Untergang Europas. Der drohende, keineswegs der gewisse Untergang Europas. Und ich möchte vorausschicken, weil viele das missverstehen, wenn wir den Patienten Europa diagnostizieren, also untersuchen und den Befund erstellen, dann heißt das nicht, dass wir behaupten, die Menschen heute seien ganz besonders schlecht, schlechter als die Menschen früher. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass sie bedroht sind. Und inwiefern, das wollen wir behandeln. Auch diese Behandlung von der Kanzel her in diesem Raum und in dieser Stunde kann nur in Andeutungen bestehen. Sehen Sie, wir dürfen eins nicht vergessen. Christus ist gekommen, zu wecken die rettende Entscheidung der Guten. Und dadurch, dass er gekommen ist, dass er sein Wort sagt, dass er seine Geheimnisse unter uns verwirklicht, wird das Gute in uns geweckt, im Maße der Deutlichkeit, wie das Wort gesagt wird, und das Geheimnis vor uns aufragt. Böse und Gute werden geschieden. Das Gericht ereignet sich, denn sein Wort ist wie ein scharfes Schwert. Aber Christus ist nicht gekommen, die Menschheit zu bessern. Das ist ein verbreiteter Irrtum. Die Menschheit hat sich selbstverständlich nicht gebessert und nicht verschlechtert. Sie ist aufs Ganze so geblieben, in moralischer Hinsicht, wie sie ist. Und darum ist auch die, wie sie eh und je war, darum ist auch die Feststellung müßig, die da sagt, jetzt haben wir schon 2000 Jahre Christentum und die Menschen sind immer noch nicht besser geworden. Selbstverständlich sind sie es nicht. Und das Erlösungswerk des Christus besteht auch nicht in dieser Illusion, die Menschen voranzutreiben auf der ganzen Breite und einen großen Menschheitsfortschritt zu inszenieren und zu initiieren. Das mit dem Menschheitsfortschritt ist eine Illusion, die aus der Windrichtung des Fürsten der Welt kommt. Wir glauben nicht an den Fortschritt der Menschheit, sondern wir glauben an das große Glück, das wir haben, weil wir Ja sagen können zu dem überwältigenden Angebot seiner Liebe. Und dieses Ja kann nur der Einzelne sagen. Der freie Wille ist immer der freie Wille des Einzelnen. Es gibt keinen Gruppenwillen. Aber nun, was ist geschehen? Warum droht Europa der Untergang? Warum überhaupt haben wir Europa so stark im Visier? Haben sich die ganzen Schwerpunkte nicht verschoben? Ist nicht Europa unwichtig geworden? Werden die Entscheidungen nicht woanders gefällt? Nein. Zwar sind die politischen Machtgewichte verschoben, aber geistig ist Europa und momentan Westeuropa und darinnen ganz besonders Deutschland und Frankreich höchst erheblich und ausschlaggebend für das geistige Schicksal der Welt. Europa ist immer noch Mitte und von höchst kritischer und dramatischer Bedeutung. Von Europa sind die großen, die größten geistigen Bewegungen ausgegangen des Christentums und die Bewegungen, die das Christentum adventlich vorbereiteten. Und von Europa sind ausgegangen die verheerenden, teuflischen, Weltanschauungen, die den Menschen zu vernichten drohen. Wie sieht es aus? Ich wiederhole hier einiges. Zunächst einmal Punkt 1, die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Was sich da ereignet hat, kann gar nicht hoch genug bewertet werden in seiner dämonischen, zerstörerischen Bedeutung, zugleich in seiner Chance. Auf die Chance werde ich noch zu sprechen kommen. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts brach die moderne Technik in die Erdmenschheit ein, zuvörderst in Europa. Die moderne Technik ist ohne jede Parallele in der bekannten Menschheitsgeschichte. Nicht etwa das Ergebnis einer jahrtausendelangen Entwicklung. Jahrtausendelang, über alle bekannten Zeiten der Geschichte hinweg, hat sich gar kein technischer Fortschritt ereignet. In einzelnen Kulturkreisen relative technische Errungenschaften, aber im Großen und Ganzen kein mit dem heutigen Fortschritt der Technik auch nur entfernt vergleichbarer Vorgang. Das ist von gar nicht abzusehender Bedeutung. Was heißt überhaupt technischer Fortschritt? Es heißt, die Instrumente, deren sich der Mensch bedienen kann, wachsen, vervielfältigen sich. Und wir wissen, dass diese Vervielfältigung der Mittel in geometrischer Reihe, in geometrischer Beschleunigung sich vollzogen hat. Rasant, atemberaubend, schauererregend, geradezu gespenstisch. Die Mittel und die Eindrücke, die auf den Menschen einstürmen. Je mehr Mittel aber den Menschen zur Verfügung stehen, umso mehr muss der Mensch wissen, wer er ist. Denn diese Mittel sollen ja ihm dienen, seinem Wesen, nicht seinem Wunsch. Es ist eine Folge des Sündenfalles, dass bei uns Wunsch und Wohl oft kollidieren und im Widerspruch zueinander stehen. Wir gebrauchen die technischen Mittel zur Befriedigung unserer Wünsche auf Kosten unseres Wohls. Was ist Wohl? Das, was dem Wesen gemäß ist. Je mehr ich also bedrängt werde von Angeboten, umso wacher muss ich wissen, wer ich bin, was mein Wesen ist. Und in der Mitte des vorigen Jahrhunderts hat der Mensch in Europa weniger gewusst als zuvor. Vor allem, wenn man das hohe Mittelalter zum Vergleich nimmt. Weniger als zuvor, viel weniger, wer er wesenhaft ist. Er war also unvorbereitet diesem Ansturm gegenüber. Es fehlten in diesem Zeichen die Eliten. Diejenigen, die das geistige Gebaren der Menschheit prägen, führungslos wankte die europäische Menschheit dahin. Und in diese flatternde Ungewissheit brach gerade das ein, von dem es heißt, ehe du einen Schritt vorwärts tust, in der Entfaltung der äußeren Welt musst du zuvor zwei Schritte tun in der Entfaltung der inneren Welt. In der Weckung des geistigen Bewusstseins. Geist darf man nicht verwechseln mit Verstand. Geistiges Bewusstsein heißt Wesensbewusstsein. Und damit war es sehr, sehr schlecht bestellt. Und das ist selbstverständlich immer weiter abgesunken. Im selben Maße abgesunken, obwohl es hätte wachsen müssen, wie die moderne Technik anschwoll. Der Menschengeist ist dazu da, die sich ihm darbietende Vielheit im Zeichen der Einheit zu bewältigen und zu bannen. Diese Bannkraft des Geistes ist schwächer geworden. Die Vielheit dessen, was auf uns einstürmt und uns bedrängt, größer. Daher zappelt der Mensch in seiner Seele. Er ist krank. Die Couchs der Psychiater, die Sprechzimmer der Psychotherapeuten häufen sich. Der kranke Mensch Europas. Aus dieser Krankheit erfolgt das völlig gestörte bis zerstörte Verhältnis zu dem, was wir Moral nennen. Moral ist die Lehre vom sittlich Guten. Das sittlich Gute ist das, was dem Wesen der Würde der menschlichen Person entspricht. Da der Mensch nichts mehr von dem weiß, was eigentlich die Würde des Menschen erst ausmacht, weiß er auch nicht mehr, was gut ist. Und darum zerfällt das moralische Bewusstsein. Das ist verheerend und eine Katastrophe heraufbeschwörend. Die Zusammenhänge gehen der Sicht des Menschen verloren. Lauter Teile hat er in der Hand, um mit Gödel zu sprechen. Aber es fehlt ihm das geistige Band. Er weiß nicht mehr, wie die Dinge zueinander geordnet sind, dass sie aufeinander hinweisen, über sich hinausweisen. Daher kann er die Dinge nicht mehr deuten und nicht mehr entziffern. Der Mensch der modernen Technik geht mit der Welt so vor, wie etwa einer, der groteskerweise ein Buch, nehmen wir die Bibel, so deuten will. Er beschreibt haargenau, wie viel Blätter, in welcher Größe, wie angeordnet, aus welchem Material zusammengebunden sind, aus welcher chemischen Zusammensetzung die Druckerschwärze entstanden ist und wie die so und so gebogenen und geformten Buchstaben verteilt sind und wie viele Buchstaben es gibt. Scheinbar hat er nun die Bibel erschöpfend dargestellt. Genauso geht der Naturwissenschaftler mit der Welt um. Übrigens ist sein volles Recht. Die Naturwissenschaft hat ihrem Wesen nach gar keine höhere Anforderungen an sich selber zu stellen. Wir sehen, wie grotesk eine solche Deutung der Heiligen Schrift ist. Es ist gar keine Deutung. Es ist eine Zusammenstellung nackter Tatsachen, beziehungsloser, sinnloser Tatsachen. Und nackte Tatsachen, die alle aus dem Zusammenhang gerissen sind, sind Varianten des Nichts. Selbstverständlich interpretiere ich ein Buch, wenn ich deute, was die Buchstaben bedeuten, besagen, die Worte, welchen Inhalt sie ausdrücken. Denn die Worte sind Zeichen und Zeichen weisen über sich hinaus auf einen ganz bestimmten Inhalt, so auch die Natur. Die ganze Welt, wir hatten gerade den 800. Jahrestag des Todes der heiligen Hildegard. Die heilige Hildegard war noch von dieser Weisheit geprägt, dass sie die Welt entzifferte und Buchstaben erkannte und wusste, die Welt ist zu deuten. Diese Deutung ist völlig verloren gegangen. Die Menschen wissen nicht mehr warum. Sie feiern eine in sich völlig belanglose Tatsache. Und an belanglose Tatsachen wird ein Übermaß von Verstandeskraft verschwendet. Wir leben im Jahrhundert der höchst entwickelten Nebensächlichkeiten. Dass ein Mensch auf dem Mond landet, ist im Prinzip dasselbe, wie wenn eine Fliege auf einer Lampe sich niederlässt. Mehr nicht, rundherum nicht. Völlig nichtssagend, absolut bedeutungslos. Kein Triumph des menschlichen Geistes, sondern nur ein Rekord des menschlichen Verstandes. Das wurde gefeiert als ein großer Schritt der Menschheit nach vorwärts. Das so zu sehen, ist schon eine Geistesschmach der Menschheit. Und eine groteske und kuriose Blüte dessen, was das letzte Jahrhundert auszeichnet, in Anführungszeichen auszeichnet. Selbstverständlich wird auch in diesem Zusammenhang deutlich, was es mit der Ausbeutung der Erde auf sich hat. Wenn man nicht mehr weiß, warum, wozu, wenn nicht mehr Wesenserkenntnis ist, wie die Erde zur Sklavin des Menschen, aber zwischen Tyrann und Sklave ist immer ein Wechselverhältnis. Die Erde beutet den Menschen aus und der Mensch beutet die Erde aus. Allein das ist schon eine Dimension der Katastrophe, die uns bedroht. Eine der vielen Dimensionen. Der kranke Mensch hat auch selbstverständlich keine Beziehung mehr zur Vergangenheit. Da der Zusammenhang der Dinge untereinander verloren gegangen ist, geht auch der Zusammenhang der Zeiten und Ereignisse miteinander verloren. Das Vermächtnis der Geschichte wird nicht mehr gesehen, wird weggeworfen. Das große priesterliche Und geht dahin. Und verbindet Vergangenheit und Zukunft. Und das priesterliche Organ im Geiste des Menschen, das Vergangenheit und Zukunft verbindet, ist das Gedächtnis. Das Gedächtnis, welches das Vergangene vergegenwärtigt und in die Zukunft hinüberrettet. Nur der ist zukunftsbedeutsam, zukunftsfähig. Der aus der Vergangenheit schöpft, je tiefer die Wurzeln hineingehen ins Erdreich der Jahrhunderte, umso höher die Wipfel der Zukunftshoffnung und der Zukunftsgestaltung. Auch die Menschen sind des Zusammenhangs verlustig gegangen und leben als Zufälle, als Eintagsfliegen daher. Von daher ist auch das Bewusstsein von Volk und Vaterland verloren gegangen, was mit Nationalismus überhaupt nichts zu tun hat. Von daher können die Leute auch nicht verstehen, was Europa ist, wenn es wirklich werden soll. Viele sehen in Europa einen Mischmasch, einen Schmelztiegel. Alles wird vermanscht. Es gibt ja keine Vergangenheiten und keine Überlieferungen mehr. Tradition wird gestrichen. Also gibt es auch nicht mehr den Unterschied der Volkspersönlichkeiten. Und Volk ist etwas, was sich im Einzelnen verwirklicht. Dadurch, dass ich Volk bin, bin ich nicht nur 50, 60 Jahre alt, sondern Jahrhunderte Jahre alt. In mir sammelt sich das, was im dem von Raum, Blut und Schicksal geprägten Menschen, die sich Volk nennen, geschehen es an Leistung, Leiden, auch an Verbrechen. Der bewusste Mensch ist geformt und gespeist von dem, was früher geschah. Darum ist er priesterlicher Mittler zwischen den Geschlechtern, zwischen gestern und morgen. Auch das ist dahin. Da er nicht mehr weiß, was Geschichte ist, da er nicht mehr das Wesen des Menschen, die Bedeutung der menschlichen Person erkennt, geht auch verloren die Erkenntnis des Unterschiedes der Geschlechter, die geistige Bedeutung der Geschlechter, was das Wesen des Mannes ist und das Wesen der Frau. Darum ist die Frauenwürde verloren gegangen. Das große Ideal der Mutter oder das große Ideal der Jungfrau. Schamhaftigkeit, Keuschheit sind in den Augen der meisten veraltete Begriffe, über die man nur noch im Kabarett sich mal mokieren darf. Wer im Ernst davon redet, wird nicht mehr für voll genommen. Die Frau aber, ich kann es nur andeuten, ist ihrem Wesen nach die Vertreterin der Menschheit, des Volkes. Und darum hat ihr Stehen oder Fallen eine ausschlaggebende Tragweite für das Schicksal des Volkes. Wie Hedwig Dransfeld sagt, es steht und fällt ein Volk mit seinen Frauen. Aber die Frauen stehen nicht mehr. Es sind reine Geschlechtswesen. Es wird eine vollkommene Gleichheit proklamiert. Alle sind dasselbe. Jeder ist nur dieses zufällige Lebewesen. Die große Spannung, die geistige Dualität wird nicht mehr gesehen. In früheren Zeiten war der geistige Instinkt noch mobil. Das Gemüthafte, das den Menschen spontan die Wirklichkeit des Transzendenten auf das alles hinweist, des Göttlichen, spüren ließ. Dieses Spüren ist unter der Lawine der Technisierung hinweggespült worden. An die Stelle müsste gesetzt werden, das hellwache Bewusstsein. Ich will ein zweites verheerendes Datum setzen. 1945. Nicht etwa, dass der Niederbruch des Nationalsozialismus ein Unglück gewesen wäre, ganz im Gegenteil, ein Segen. Und kein Preis war zu hoch, um den Nationalsozialismus zu zerstören. Und wenn ich sage, kein Preis, meine ich das ohne Übertreibung, ohne rhetorischen Überschwang, ganz nüchtern, sehr präzise. Kein Preis war zu hoch, um den Nationalsozialismus zu vernichten. Aber was ist an die Stelle getreten? Denken wir jetzt an Deutschland. Die Völker spüren, dass das deutsche Volk eine höchste Bedeutsamkeit hat für das Schicksal der Welt. Darüber wäre viel zu sagen, aber jetzt ist nicht der Raum. Man hat nun in törichter Naivität gewähnt, je linker etwas vom Nationalsozialismus sei, desto sicherer sei es antitotalitär und antinationalsozialistisch. Darum ist gerade in unserem Volk, aber auch weithin in Europa, an die Schalthebel der Meinungsformung, der Meinungsbildung, das linke, das kommunistische Element getreten, das ständig an der inneren Aushöhlung unserer Gesellschaft arbeitet und den Totalitarismus vorbereitet. Beispielsweise ist die ARD kryptokommunistisch. Auch das sage ich ohne Übertreibung, das ist eine sehr präzise Feststellung. Was politisch vom ganzen Fernsehen her geboten wird, ist von ganz wenigen Oasen abgesehen gezielte, höchst raffinierte kommunistische Propaganda. Unser ganzes Pressewesen, die ganze Literatur ist davon verseucht. Auch da ist der Geist untergegangen. Das in Kürze das Panorama unseres Europa. Nach menschlichem Kalkül ist keine Rettung. Das müssen wir ganz klar sehen. Alle Wasser fließen dem Verderben zu. Lassen Sie mich zwei Textstellen anführen. Das eine ist von Ernst Jünger, übrigens aus einer Zeit heraus geschrieben, in der er nicht mehr der große Ideologe des Krieges gewesen ist, schon lange nicht mehr. Wir können heute nicht mehr die Märtyrer verstehen, schreibt er, die sich in die Arena warfen, ekstatisch schon über alles Menschliche, über jede Anwandlung von Schmerz und Furcht hinaus. Der Glaube besitzt heute nicht mehr lebendige Kraft. Wenn man dereinst auch nicht mehr verstehen wird, wie ein Mann für sein Land das Leben geben konnte, und diese Zeit wird kommen, dann ist es vorbei. Dann ist die Idee des Vaterlandes tot. Und dann wird man uns vielleicht beneiden, wie wir jene Heiligen beneiden um ihre innerliche und unwiderstehliche Kraft. Denn alle diese großen und feierlichen Ideen blühen aus einem Bewusstsein heraus, das im Blute liegt, im Geiste. Blut ist hier Sinnbild. Und das nicht zu erzwingen ist, im kalten Licht des bloßen Verstandes wird alles der Nutzbarkeit unterworfen, verächtlich und fahl. Uns war es noch vergönnt, in den unsichtbaren Strahlen großer Gefühle zu leben. Das bleibt uns unschätzbarer Gewinn. Aber nun wird es aus sein, wenn auch dies noch dahin ist. Joachim Fernau, einer der großen geistigen Oasen in unserer Zeit, schreibt in einer Passage eines sonst sehr satirisch gehaltenen Buches über Griechenland: Die Athener haben die Unschuld des Herzens und das köstlichste Gut der Griechen, die innere Zeitlosigkeit, verloren. Die innere Zeitlosigkeit verloren. Er spricht von der Spätkultur, die sich schon mit Perikles anzeigt. Ihre einzige Weisheit ist, jeden Zustand zu überholen und fortzuschreiten, beschimpft Aristophanes sie. Damit ist das ominöse Wort gefallen für das Narkotikum, an das sich seitdem alle ziellos und ruhelos gewordenen Völker klammern: Fortschritt. Fortschritt ist immer das Zauberwort der Dekadenz, das Menetekel des Unterganges, der große Irrtum, das sichere Signum des Verfalls. Und wer ist eigentlich berufen, die geistigen Kräfte zu mobilisieren? Wer allein ist fähig, die geistigen Kräfte zu mobilisieren, um noch das Rad herumzureißen und die Menschheit zu heilen, durch Gegengewichte, durch Bildung von Eliten und Kader? Nur die eine heilige, apostolische, katholische, römische Kirche. Aber sie ist nicht vorhanden. Sie ist besetzt. Sie scheidet aus. Wir brauchen darüber uns nicht weiter auszulassen, wir wissen es. Nichts von dem, was Not tut, sondern das Gegenteil davon ist von Seiten derer geschehen, die eigentlich die Kirche repräsentieren sollten. Die Kirche als solche, die im Augenblick unter der Erde fließt wie eine Weile die Donau, aber sie wird auch wieder herauskommen aus der Erde, mit absoluter Sicherheit. Man ist in den Prozess der geistigen Degeneration hineingeplatscht, in triumphierender Dummheit. Das ist das, was vor allem vor etwa 15, 20 Jahren geschehen ist. Schmach und Niederlage. Dürfen wir noch hoffen? Oh ja. Wer ist denn die Hoffnung? Du. Wo ist denn die Großmacht? Du, dein gegen alles Kalkül gerichtet, alles Kalkül übersteigendes, absolut rotziges, wahnsinniges Vertrauen wird uns retten. Die Rettung kann kommen. Ich bin überzeugt, sie wird kommen. Nur nicht aufgeben. Stehen bleiben. Das ist das, was jetzt und hier zu sagen ist. Wir wissen ja um die Oasen. Du aber bist vor allem die Oase, die zu wahren, die von dir zu wahren, zu besorgen und zu retten ist. Amen. So, meine lieben Damen und Herren, zunächst einmal begrüße ich Sie aus ganzem Herzen und danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich über Ihre zahlreiche Anwesenheit und weiß, wie viel Opfer bei vielen verknüpft waren damit, dass Sie hierher gekommen sind. Ganz herzlichen Dank, herzlichen Gruß, herzlichen Segensgruß, sagen Sie den auch, all Ihren Angehörigen weiter, vor allem den Kranken. Ich denke täglich ganz stark daran und segne täglich Sie alle und vor allem alle kranken Angehörigen von Ihnen und auch alle Entschlafenen. Ich denke täglich daran. Sagen Sie es allen weiter. Ich möchte auch allen denen danken, die als meine unmittelbaren Mitarbeiter und entfernteren Mitarbeiter immer helfen, dass dieser Saal gerüstet und gerichtet wird, die mir zur Seite stehen. Heute Morgen habe ich darüber gepredigt. Wir haben die perfekte Freimaurerei. Die Kirche ist in ihrem Innenraum besetzt. An diesem Befund kommen wir nicht vorbei. Von antikirchlichen Kräften, antikatholischen Kräften ist der Innenraum der katholischen Kirche besetzt. Besetzt sind auch die Bischöfe. Besetzt ist der Inhaber des Petrusamtes. Besetzt sind die Inhaber des Apostelamtes. Besetzt ist die Kirche. Die Kirche als solche ihrem Wesen nach kommt nicht zum Vorschein. Im offiziellen Raum, der sich als katholische Kirche vorstellt, kommt die katholische Kirche als solche nicht zum Vorschein. Das ist ein ganz nüchterner Befund, ein unendlich trauriger Befund, aber es ist die Wirklichkeit. Die draußen zu sein scheinen, sind weithin drinnen. Und sehr, sehr viele, die drinnen zu sein scheinen, sind draußen. Wenn von höchster apostolischer Seite die Situation der Christenheit, der katholischen Kirche, in einem skandalösen Ausmaß in Verbindung gebracht wird mit Ideen von Menschheitsfamilie, Menschheitseinigung, Menschheitsfrieden, Menschheitsfortschritt, dann ist das ein präzise eschatologisches und apokalyptisches Signum. Von höchster Stelle aus wird freimaurerisches Ideengut vertreten und es wird so getan, als sei alles halb so schlimm. Ganz im Gegensatz zu dem, was Christus sagt. Dieses halb so schlimm ist das besonders hier in dieser Gegend gebräuchliche Wort für Verharmlosung, für eine unzulässige Idylle, die gemalt wird. Da ist das Forum, das die Menschheit vertritt, das einst zusammengekommen ist, um den Fortschritt der Menschheit und den allgemeinen Menschheitsfrieden zu stabilisieren. Mit einem solchen Forum, das solche Hoffnungen hat,
haben wir als Katholiken nichts zu tun, meine Freunde. Gar nichts. Es ist ein freimaurerisches Forum. Gegründet von Roosevelt seinerzeit mit jenem Gebet, Gott der Freien, fing dieses Gebet an. Und das war eine Beschwörung, alle Menschen sind Brüder. Wir sind mit allen Menschen eine Familie und jede Religion hat ihre Berechtigung und alle, die für Frieden und Freiheit und Menschlichkeit, Arbeit und Brot, Freiheit von Sorge und Angst wollen, die sind gesegnet und werden herzlich begrüßt. Alle Religionen dienen nur dazu, so sagen die Freimaurer, alle Religionen dienen nur dazu, dass die Menschen untereinander immer duldsamer, herzlicher und friedfertiger werden. Das ist der perfekte Satanismus. Soweit sind wir. Wir haben damit nichts zu tun. Dass dies ausgerechnet im mächtigsten Lande des Westens gesagt wird, ist katastrophal und ein sehr deutliches apokalyptisches Signum, an dem es nichts zu beschönigen gibt, wir haben nichts zu erwarten. Es gibt einige Leute, die sagen dann, er ist gegen den Heiligen Vater. Ach, meine lieben Brüder und Schwestern, da war ja auch der heilige Paulus gegen den Heiligen Vater. Er widerstand Petrus ins Angesicht. Ich glaube, es war niemand mehr für Petrus als Paulus. Trotzdem hat er ihm widerstanden. Der Befund ist uns doch nicht verboten. Und es sind einige durchaus erfreuliche Zeichen. Da wird für den Zölibat gesprochen, gegen die Weihe von Frauen als Priesterinnen. Da werden die Glaubenswahrheiten eingeschärft. Da wird die Theologie der Befreiung verworfen, weil man selbstverständlich nicht für den Bolschewismus sein darf, wenn man auf der Seite derer steht, die auf diese spezifische Weise den Menschheitsfortschritt beschwören wollen. Aber das sind doch Alibis, das sind doch Alibis. Auch die Freimaurer fordern von jedem, dass er einen klaren Standpunkt einnimmt. Nur verbieten sie jedem, dass er seinen Standpunkt für den einzig wahren hält. Das ist der Unterschied. Selbstverständlich fordern von die Freimaurer von jedem, auch von jeglicher Weltanschauungsgemeinschaft, dass sie in klarer Disziplin ihre Reihen formiert und auch an ihren Überzeugungen festhält. Nur verbietet sie jeder Weltanschauungsgemeinschaft den Absolutheitsanspruch zu erheben. Und da liegt doch der Haken, das ist der Pferdefuß, das Böse in sich. Ich kann doch nicht als Vertreter des Petrusamtes eine Rede halten, wo man so tut, als sei alles nur auf den Menschen hingeordnet, damit er hier auf dieser Welt in einer erträglichen Weise zu leben vermag. Das ist unmöglich. Und dass Sie hier alle sind, rechne ich mit Ihrer Zustimmung. Lassen Sie sich nicht täuschen von dem, was so faszinierend, da vor dem Bildschirm sich abspielt. Denken Sie an den Herrn, an unseren Herrn und Meister, von dem es laufend heißt, dass er sich solchen Szenen entzog und in die Einsamkeit ging. Wir haben damit nichts gemeint. Es kann einer nichts für Ovationen, aber es kann einer dafür etwas, nun Ovationen um der Ovationen willen zu provozieren. Sehen Sie mal, ich male da nicht zu schwarz. Ich sehe die Dinge, glauben Sie mir, wie sie sind. Wie gerne hätten wir doch alle die guten Zeiten, wo wir deutlich an den bestellten Vertretern ablesen konnten, das Ewige. Wie gerne hätten wir das noch. Wie gerne würden wir mitjubeln. Wenn Sie mich fragen, mich persönlich, manche Leute meinen, ich wäre so ein geborener Kämpfertyp. Bin ich gar nicht. Wenn Sie das ganz klar wissen. Tausendmal lieber wäre es mir, ich würde mich und könnte mich in die Mysterien versenken und hätte um mich eine ruhige Atmosphäre, wie es in dem Gebet heißt, jenem berühmten Kirchengebet, in dem es heißt, Herr, gib, dass deine Kirche sich in ruhigem Frieden entfalte. Das wünschten wir doch. Wie gerne hätten wir das. Uns macht das Kämpfertum keinen Spaß, aber es ist uns geboten und wehe uns, wenn wir nicht kämpfen würden. Nur dafür werden wir zur Rechenschaft gezogen. Und darum müssen wir die Dinge beim Namen nennen. Und was des Teufels ist, ist des Teufels. Freimaurerische Ideen von Menschheitsverbrüderung sind des Teufels. Und die dürfen wir mit der Zange nicht anfassen. Meine Freunde, ich weiß nicht, wie es wird. Mit der allerhöchsten Wahrscheinlichkeit haben wir uns in diesem Raume zum letzten Male versammelt. Aber Sie werden hören, Sie werden hören, Sie werden hören, ich werde nicht aus der Welt sein und ich werde höchstwahrscheinlich auch im überschaubaren Raum bleiben. Es wird sich etwas verzögern, aber ich weiß es nicht genau. Ich sage es Ihnen nur, damit Sie sich innerlich darauf vorbereiten. Ich sage Ihnen, damit Sie beten, stark beten. Deshalb sage ich es Ihnen, dass das Allerbeste geschehe. Wir wollen dem Herrgott nicht vorschreiben, was geschehen soll. Aber dass das, was geschieht, seinen Segen, sein ganzes Heil und seinen Beistand hat. Ich kann nur sagen, dass ich das getan habe und tun werde, was mir mein Gesicht bewahrt und was mit meinem Gewissen in Übereinstimmung ist und bleibt. Was dann kommt, sei unter seinen Segen gestellt. Und das bitte ich Sie. Machen Sie es zum Gegenstand Ihres Gebetes. Und haben Sie ein grenzenloses Vertrauen. Dieses grenzenlose Vertrauen ist das, was der Nachäffer Gottes, Satan, als Willen bezeichnet. Es gibt viele im Laufe der Geschichte, die im Dienste des Bösen einen fanatischen Willen entwickelt haben. Und mit diesem unbedingten Willen Unwahrscheinliches erreicht haben. Wir haben umso mehr Hoffnung, dass unser unbedingter Wille siegt, ein radikaler Wille. Das Wort Fanatismus wollen wir nicht gebrauchen. Obwohl auch dieses Wort im guten Sinne verstanden werden kann, nämlich im Sinne einer geradezu wilden Unbedingten. Und die rate ich einem jeden von Ihnen, und die rate ich uns allen. Und wer Einzelne, wie ich gesagt habe in der Predigt, jetzt groß macht, vertrauen Sie doch darauf, dass Sie durch Ihre blanke Hoffnung gegen alle Hoffnung allein schon eine Bürgschaft, eine lebendig existierende Bürgschaft sind, dafür, dass die Wende kommt. Wir können sie nicht ausrechnen. Uns ist es verwehrt, Daten festzulegen. Alles menschliche Kalkül spricht dagegen, aber wir sind Realisten. Und als Realisten rechnen wir nicht nur mit dem, was wir sehen und hören, sondern gerade mit dem, was man nicht sieht und nicht hört, was aber da ist und was in dir wirkt, in dem Maße deiner Hoffnung. Und in dem Maße bist du eine Großmacht und ein Bollwerk, wie der heilige Paulus wörtlich sagt. Jeder ein Bollwerk. Und das sei, festige deinen Willen, festige ihn Tag für Tag. Und vergiss nicht, auch mit Hinblick auf deine Sünden, auch mit Hinblick auf alle Fehlleistungen, wir sollen nicht vermessen vertrauen, aber verwegen und tollkühn sollen wir, dürfen wir vertrauen. Und wenn wir ganz tollkühn vertrauen, vertrauen wir immer noch lange nicht genug. Man kann alles übertreiben, nur nicht das Vertrauen in sein Erbarmen und das Erbarmen selbst. Wie wir auch noch vom Erbarmen denken, es ist immer noch zu gering. Und wie hoch wir unser Vertrauen schrauben, es ist immer noch zu gering. Auch mit Hinblick auf deine und meine Armseligkeit. Können wir nur das Äußerste, das Höchste, das Unwahrscheinlichste, das nach menschlichen Maßstäben Verrückteste in großer Zuversicht für uns in Anspruch nehmen und stehen da wie ein erratischer Block, und die Hoffnung in uns selber ist die Garantie ihrer eigenen Erfüllung. Denn die Hoffnung ist ja selber Gott. Eine Teilnahme an Gottes Plan und Willen, also eine göttliche Kraft selber. Die Hoffnung garantiert selber für ihre Erfüllung. Sie ist eine göttliche Tugend, eine göttliche Fähigkeit, also Gottes Macht, die hineinragt in dich und in mich. Und darum, du bist nicht überkandidelt und nicht verrückt und nicht übertrieben, wenn du eine solche, im besten Sinne des Wortes, fanatische Hoffnung in dir nährst. Das ist deine Aufgabe. Das ist wichtig. Nur nicht, was bin ich schon und was tue ich schon und ich bin zu schwach und ich kriege kein richtiges Gebet zusammen und ich bin dauernd zerstreut, ich bin einer der allerletzten, ich bin vielleicht so ein ganz kleines Rädchen, ich kriege doch nichts hin. Ich habe dauernd böse Gedanken und in mir ist ein Chaos. Du irrst dich. Das sind all die krummen Linien, auf die der Herr gerade schreibt. Und je schwächer du bist, umso mehr kommt die Stärke Gottes in deiner Schwachheit zur Verlendung. Denn der heilige Paulus hat den Herrn gebeten, nimm das doch von mir. Das waren Schwächeanfälle seiner menschlichen Natur, die er da Faustschläge Satans nennt. Und gerade die haben ihm garantiert die Kraft Gottes. Nein, ich nehme sie dir nicht weg, hat er gesagt. Denn in der Schwachheit kommt die Kraft zur Vollendung. Und auch in deiner Schwachheit, auch in deinem unandächtigen Gebet, auch in deiner Nervosität, in deiner Mattigkeit und Müdigkeit, die dich an der Konzentration hindert, allein das Vertrauen, das nackte Vertrauen, das ganz kindhafte Vertrauen, das Wickelkindvertrauen, die Großmacht, die Gotteskraft in dich ein. Das nimm mit nach Hause. Ich brauche jetzt keine weiteren einzelnen Skandale einzugehen. Ich werde Ihnen nur in wenigen Tagen das neue Manifest zuschicken. Mit so zwei Begleitschreiben. Das eine vom 6. August. Das hatte ich noch nicht weggeschickt. Nur einzelnen, als ich damals schrieb, hatte ich schon vor, es mit dem Manifest erst abzuschicken und ein Begleitschreiben von jetzt.
wo ganz klipp und klar die Situation dargestellt ist. Denn wir müssen ja wissen, um was es geht. Wir müssen ganz klar die Situation bestimmen. Mit sehr differenziertem, messerscharfen Denken. Und wir müssen uns um messerscharfes Denken bemühen. Sehnsüchte, Hoffnungen, die Flammen, Gedanken, scharf wie Messer müssen wir haben. Und dann wird sich wahrscheinlich, wie ich schon andeutete, in diesem Raum hier irgendetwas ereignen. Und dann hoffen wir, dass mit Hinblick auf Econ sich etwas ereignet, dass dem Erzbischof in seinem Raum eine Oase gewährt wird. Denn wenn 5 Juden an den Flüsseln Babylons zufällig Gelegenheit gehabt hätten, mitten in der Verbannung zurückzukehren und im eroberten Raum eine Oase zu gründen, warum nicht, ist das unberechtigt. Ich kann mit allen verhandeln. Ich muss nur wissen, mit wem ich verhandle. Und der Boden der Kirche ist unser Boden. Wenn er uns entzogen wird, dann sind die anderen auf unserem Boden. Aber wir sagen den anderen, was ihr wähnt, es sei euer Boden, ist unser Boden. Und wir werden zurückkehren, wir alle. Das ist die Lage. Bitte, meine lieben Brüder und Schwestern, bewahren Sie dies alles. Nicht die Exzesse, was ich auch in meinem neuen Manifest schreibe, sind das Schlimmste. Nicht einmal das Schlimmste, dass Glaubenswahrheiten geleugnet werden. So schlimm es ist, dass sie reduziert werden. Das ist noch nicht mal das Allerschlimmste. Fastnachtsmessen, Messfestivals. So furchtbar das alles ist. Das Schlimmste ist es nicht. Es kann sein, dass morgen diese ganzen Exzesse im Sinne einer disziplinären Straffung verschwinden. Es kann sein, dass ab übermorgen überall die Glaubenswahrheiten verkündet werden. Streng nach Maß. Damit wäre noch gar nichts gerettet. Im Gegenteil, es wäre umso schlimmer, weil nämlich das Schlimmste dadurch umso mehr verborgen wäre. Machen Sie sich keine Illusion mit Hinblick auf so einzelne scheinbare Lichtblicke. Auch wenn morgen der Küng verjagt wird, wird das noch lange nicht ein Anzeichen der Wende. Müssen Sie ganz klar sehen, was ist denn das Böse? Sie werden es genau im Manifest lesen. Dass das Ganze falsch aufgezäumt wird und dass für das Ganze auch für die Glaubenswahrheiten und für die ganze kirchliche Disziplin ein Minuszeichen steht. Dass das Ganze unter falscher Voraussetzung gesehen wird, unter einer demokratischen, weltverbesserischen Vorstellung. Unter der Vorstellung, dass wir einen Beitrag zu liefern hätten. Unter der Vorstellung, dass Christus in das Weltganze, in das Innerweltliche eingegangen sei, um eine Kraft des Menschheitsfortschrittes hineinzusäen. Siehe Teilhard de Chardin. De Chardin. Das ist das Böse an sich. Christus umzukehren, die ganzen Glaubenswahrheiten hinter ein falsches Vorzeichen zu setzen, ist das Allerböseste. Ist noch böser als die Leugnung einer einzelnen Glaubenswahrheit. Lutherische Protestanten in Norddeutschland sind heute 1000-mal katholischer als das ganze offizielle Gebaren seitens der Kirche. Die leugnen Glaubenswahrheit. Aber viel schlimmer ist, wenn keine Glaubenswahrheit geleugnet, aber die ganzen Glaubenswahrheiten hinter ein falsches Vorzeichen, ein menschheitsverbesserisches freimaurerisches, demokratistisches Vorzeichen gebracht werden. Das ist viel, viel schlimmer. Und darin liegt das eigentlich Böse. Lassen Sie sich nicht beschwichtigen. Lassen sich andererseits auch nicht die Hoffnung rauben. Keine vorzeitigen Hoffnungsemotionen. Ah, er hat das gesagt, er hat das gesagt. Wenn Sie den ganzen Osservatore Romano mit all seinen Nummern von 1965 bis 1968 lesen, da werden Sie laufend höchst erfreuliche Predigten von Papst Montini lesen. Höchst erfreuliche Reden. Er sagt 99 Mal das Richtige, Erfreuliche, und dann das 100. Mal sagt er etwas, mit dem er mit dem Hintern umwirft, was er vorher gesagt hat. Und so ist es heute genauso. Hat sich gar nichts geändert. Deshalb Vorsicht in der voreiligen, optimistischen Beurteilung, aber auch Vorsicht vor einem sich gehen lassen im Pessimismus. Beides ist falsch. Sowohl der Pessimismus wie auch der Optimismus. Wir haben die Hoffnung gegen alle Hoffnung. Willst du sehen, wo ein Lichtblick ist? Schau auf deinen eigenen Willen, der sich mit Christus verbindet und seinem Erbarmen. Dann hast du das Zeichen und die Gewissheit der Hoffnung. Das ist das, was ich Ihnen ans Herz legen möchte. Hat jemand etwas ganz, ganz Dringendes zu sagen oder zu fragen?
Die Fragen konnten leider nicht aufgenommen werden.
Ich hatte übrigens da mal hingeschrieben an den Prälat Wissing. Es ist grausig, Mission und so weiter, diese Zeitschrift zu sehen, Progressismus und Reinkultur. Die hatten dann mal so erzählt von so einem Gottesdienst mit Buddhisten und alle so schön zusammen. Wir sind ja alles Menschen, gell? Erste Mal Mensch sein, sagten die, gell? Und eine bitterböse Sache. Und daraufhin schrieb ich, was diese synkretistische Komödie sein solle. Synkretismus heißt alles zusammen. Christentum, Islam, Juden, Hinduismus, Buddhismus, Shintoismus, Animismus, alles zusammen, und das gibt dann so auf die Dauer das einzig Richtige, wie Solovjov in seiner Vision vom Antichristen ja vorausgesehen hat, nicht wahr? Und so machen die jetzt auch, und das war gerade in Indien, so synkretistische, es kommt von, das heißt zusammenwachsen, wo alles so zusammengestoppelt wird, Gottesdienste. Und ich möchte mit Nachdruck betonen, das, was heute sich als Mission ausgibt, steht unter dem Vorzeichen dessen, was in jenem sogenannten Konzil, ist da wirklich ein sogenanntes Konzil, denn die Eröffnung hat den Charakter des Konzils von vornherein konterkariert, das war gar kein. Wo wirklich einer ungestraft aufstehen konnte, ein Bischof, und sagen konnte, unsere Mission hat keine andere Aufgabe als die, dass die Buddhisten buddhistischer, die Hinduisten hinduistischer, die Evangelischen evangelischer und die Katholiken katholischer werden, damit schließlich und so weiter die Menschheitsfamilie zusammenfindet. Denn wir sind ja alle auf der Suche nach der Wahrheit. Sind Sie auch, gell? Wenn Sie ja so hören, mit der Suche nach der Wahrheit. Auch das ist des Teufels. Nicht ehrlich die Wahrheit zu suchen, für den, der noch nicht das Glück gehabt, die katholische Kirche zu finden. Dagegen sagt kein Mensch was. Aber jene unwahrhaftige Suche, die da proklamiert wird, die im Grunde sucht, um ja nichts zu finden, womit Katholiken kokettieren, und diese Koketterie wird ihnen auch noch suggeriert, wir sind Suchende. Unsere Suche ist die Suche in der Wahrheit, um sie immer tiefer zu erfassen. aber nicht die Suche nach der Wahrheit, denn wir sind als Erlöste in der Wahrheit, wenn anders wir katholisch sind.
Er bittet mich da, das vorzulesen. Es geht offenbar um evangelische Kirche. Dabei, so hat der Herr angestrichen, könne es auch heute nicht darum gehen, dass Christen aufhören, sich zu Christus zu bekennen, sondern mit allen Konsequenzen zu akzeptieren, dass es zwei verschiedene Heilswege gebe. Na, da haben wir es ja auch, gell? Verschiedene Heilswege. Das heißt, wir können die ganze Wahrheit noch nicht erkennen. Deshalb ist jedermanns Standpunkt zu tolerieren. Wir alle sind auf dem Weg, wir alle sind das pilgernde Gottesvolk und alle, die guten Willens sind, gehören zur katholischen Kirche, ganz egal, was sie für eine Überzeugung haben. Jegliche Überzeugung ist auf eine Station auf dem Weg zu jenem Punkt Omega, der ja noch aussteht. Das ist also auch eine andere Ausdrucksweise des von mir bezeichneten Satanismus.